Wie ist es eigentlich aufzuwachsen mit einem Elternteil oder vielleicht sogar beiden Elternteilen, die alkoholkrank sind? Also das betrifft circa jedes sechste Kind in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt sind das ungefähr die Zahlen. Wir sprachen darüber mit Angelika Frenzel und Claudia Hammer von den Fachstellen für Suchtprävention in Halle und dem Saalekreis.
Nur tendenziell sind die Kinder, die aus einer suchtbelasteten Familie kommen, unsere sogenannte Hochrisikogruppe. Also das sind Kinder und Jugendliche, die später eher zu Substanzen greifen, um Gefühle zu bewältigen, die eher Koma trinken, bewerkstelligen, die eher als andere einen Vollrausch haben und möglicherweise das sind die, die später mal eine Suchterkrankung ausbilden.
Frau Hammer, Sie haben ja auch im Gespräch mit der MZ gefordert, dass mehr Stellen in der Suchtprävention eingerichtet werden sollten. Wie ist die Lage denn für Sie und auch Ihre Kolleginnen sowohl im Saalekreis als auch in Halle, was die Suchtprävention angeht?
Also das fordern wir immer wieder bei jedem Gespräch, dass wir mehr Fachkräfte für Suchtprävention brauchen, weil die richtig gute Suchtprävention, die geht nur face-to-face, also die geht nur kommunikativ mit Menschen. Man kann zwar im Internet viel gucken, was gibt es so für Substanzen, das ist alles ganz schön, aber die eigentliche Ansprache läuft von Personen mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Multiplikatoren. Und da braucht es Leute, die Lust auf das Thema haben, die auch mit Zielgruppen arbeiten wollen und können. Und wir sind in Sachsen-Anhalt im Moment 11 Fachkräfte für Suchtprävention. Das ist für so ein Riesenbundesland eigentlich überhaupt nichts. Also es gibt andere Bundesländer, die sind weitaus besser aufgestellt als wir. Frau Frenzel arbeitet in Halle mit ungefähr 22 Schulen, weiterführenden Schulen. Da war sie noch nicht in einer Grundschule. Das ist im Saalekreis ebenso. Ich habe 15 Sekundarschulen, 6 Gymnasien. Da war ich auch noch nicht in einer Grundschule. Und das ist definitiv zu wenig. Suchtprävention ist personalkommunikative Arbeit.
Um es vielleicht mal auf Zahlen zu bringen, Sie haben gesagt, so 6.300, 6.800 in der Ecke von Kindern jetzt in Halle allein, die mit höchstwahrscheinlich suchterkrankten Eltern aufwachsen. Und Sie sind zum Verständnis für diese 6.300 potenziell allein zuständig in Halle.
Ich bin für mehr zuständig, weil das sind ja nur die potenziell Bedrohten, die wir statistisch kennen. Aber es sind ja nicht nur die Kinder aus suchtbelasteten Familien, die gefährdet sind, sondern mittlerweile sind das ja ganz viele andere Kinder auch. Das heißt, ich bin im Moment tatsächlich alleine dafür zuständig, genauso wie meine Kollegin Frau Hammer im Saalekreis alleine dafür zuständig ist und eben unsere ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen in den weiteren Landkreisen. Und in der Stadt Magdeburg. Es ist ja so mit der Prävention, sie kommt immer mehr oder weniger als letztes. Und sehr viele Menschen sind im Moment schon etwas schockiert über die Entwicklung, die das Ganze genommen hat in den Schulen, in den Familien und wo alles jetzt auch neue Suchtgefahren sind. Und man versucht dann immer irgendwie die Sache zu retten, indem man dann die Leute zur Drogenberatungsstelle schickt oder so weiter. Aber es wird wenig in die Sache vorher quasi investiert, also sprich in die Prävention. Und die sollte man wirklich früh beginnen, das heißt eigentlich schon in der Kita.
Und das ist momentan nicht möglich. Das heißt, sie können gar keine Kita-Besuche machen oder Grundschulbesuche.
Genau, also da reicht einfach die Womanpower nicht. Also Power haben wir schon, aber man hat ja nur 5 Tage oder 6 Tage zum Teil in der Woche Zeit. Und man kann auch nicht 5, 6 Veranstaltungen pro Tag, das geht einfach nicht. Es braucht Vorbereitung, es braucht Nachbereitung, ein bisschen Statistik braucht es auch. Man muss sich auf die Zielgruppe einschießen und ich habe auch eine unglaubliche Fahrerei noch. Also ich fahre ja durch den ganzen Landkreis und das ist eigentlich, also in der Fläche oder in der Masse nicht gut umsetzbar. Klar machen wir machen an der einen Schule, da gibt es Projekte und dann ist man auch in einer Klasse vielleicht 2, sogar 3-mal, wenn es interessierte Lehrer oder interessierte Schulen gibt. Aber die Realität zeigt, wenn man einmal in einer Klasse war, die Schüler wissen nach 2 Wochen nicht mehr schon, dass man da war, aber was man jetzt genau gemacht hat und da ist nichts Nachhaltiges dabei. Wir brauchen Konzepte für die Frühintervention, wir brauchen Pläne, die die Schulen haben, wie man nachhaltig suchtpräventiv arbeiten kann ab Klasse 5 in den weiterführenden Schulen, wie man mit Gymnasiasten arbeiten kann, was ist mit dem letzten Regelschultag der Gymnasien, der kommt jetzt, da gibt es schon riesige Listen, was man alles so kauft und was man alles trinken muss zum letzten Schultag, wer arbeitet mit den 12-Klässlern zu dem Thema Besäufnis zum letzten Schultag zum Beispiel. Das macht keiner, die Themen fasst keiner an, das sind wir.
Das heißt, Sie sehen da auch noch ein Stück weit eine Leerstelle, was jetzt beispielsweise auch die Schulen angeht, auch von sich aus quasi in der Suchtprävention tätig zu werden. Verstehe ich Sie da richtig?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja bis letztes Jahr das Wort Suchtprävention noch nicht mal im Schulgesetz in Sachsen-Anhalt drin gehabt. Da hieß es, dass die Schulen für Suchtberatung zuständig sind, was ja fachlich völlig falsch ist. Und nach vielen Kämpfen, auch mit medizinischer Unterstützung, haben wir es geschafft, dass das Wort Suchtprävention und nur erstmal das Wort im sachsen-anhaltinischen Schulgesetz verankert ist. Was damit jetzt gemacht wird und welche Maßnahmekataloge da jetzt auf dem Weg sind, wie der sogenannte Krisenordner jetzt neu bearbeitet wird und welche Leute auch an Schule dafür jetzt zuständig sein werden, das ist alles noch offen. Aber das Thema ist erstmal ein Thema geworden im Zusammenhang mit Schule. Das war ja nie oder selten.
Sie haben gesagt, Statistiken spielen eine wichtige Rolle. Und gerade auch, wenn man Forderungen natürlich hat, sei es jetzt an Politik oder an Schulen, ist natürlich immer hilfreich zu gucken, wie sieht es in anderen Bundesländern aus. Sind Sie da schon so weit, dass Sie sagen können, dass Sachsen-Anhalt definitiv da ein Schlusslicht oder sehr schwach aufgestellt ist, was sowohl die schulische Suchtprävention angeht, als auch die, ich sag mal, institutionelle Suchtprävention?
Also das würde ich jetzt erstmal so pauschal behaupten. Sachsen-Anhalt ist sowieso in vielerlei Hinsicht leider Schlusslicht. Beispielsweise, wenn wir ums Thema Rauchen uns mal bewegen. Die bundesweiten Zahlen gehen zurück. Es gibt da weniger Raucher und also die Statistiken sagen, die jungen Leute rauchen weniger und auch die alten Leute wollen eher aufhören. Ja, aber wenn Sie sich den Tabakatlas 2015 mal vornehmen, da sieht es mit Sachsen-Anhalt nicht so gut aus. Da sind die Zahlen ganz rot. Die Raucherzahlen sind die höchsten und die Zahlen steigen auch. Also im Gegenteil zum Bundesdurchschnitt ist es nicht so, dass es immer weniger Leute rauchen, sondern eher immer mehr. Und definitiv ist es wieder so, Kinder aus Raucherhaushalten werden eher zur Zigarette greifen. Ist so. Es gibt 5 Gründe, warum Kinder und Jugendliche rauchen und ein Grund ist, die Eltern rauchen.
Gibt es das in einer ähnlichen Art und Weise auch für den Alkohol für Sachsen-Anhalt? Kann man da auch sowas feststellen?
Ja, gibt es auch was Ähnliches, was Analoges. Auch im Alkoholatlas heißt das, kann man auch sehen, dass auch Sachsen-Anhalt ziemlich weit vorne liegt mit den Zahlen, was das Trinken angeht.
Gibt es da Widerstände, die Sie beobachten können, sowohl in Ihrer Arbeit als auch in dem Versuch, eben dieses Netzwerken zu bewerkstelligen?
Naja, es gibt schon Widerstand. Also ich weiß von mir, wenn ich komme, da wird es nicht einfacher. Weil ich gucke auch auf rauchende Cafeteria-Betreiberinnen an Schule oder auf rauchende oder konsumierende Hausmeister. Oder ich gucke auch auf Lehrer, die eben nicht mehr hingucken wollen und benenne das auch. Also das wird nicht einfacher. Und ich habe auch Schulen, die ganz klar, nicht so sagen, aber das fühle ich so, wenn Frau Hammer kommt, könnte es heißen, dass wir ein Drogenproblem haben. Also besser, sie kommt nicht, damit die Außenwirksamkeit nicht so wird eventuell.
Also ich finde, der Widerstand setzt vor allen Dingen dann immer ein, wenn es ein bisschen langfristiger wird oder wenn sie merken, man muss da doch auch noch ein bisschen mehr Zeit und eventuell auch Energie investieren. Das heißt also, was ich jetzt hier bemerke in Halle, ich werde gerne irgendwie in die Schulen gerufen und darf da meine Veranstaltung absolvieren und mit den Kindern das machen und dann war's das. Wenn ich aber dann sage, okay, ich mache das, ich komme zu Ihnen, aber nur unter der Bedingung, dass wir dann tatsächlich uns mal zusammensetzen, Suchtpräventionskonzept machen, Handlungsleitfaden, was tue ich, wenn ich Verdacht habe, dass da jemand konsumiert oder so, dann wird's schon ein bisschen schwieriger.
Das ist jetzt natürlich ein sehr, ich sag mal, düsteres Bild, was man natürlich auch bekommt von Familien in Sachsen-Anhalt mit Kindern, die eben unter solchen Bedingungen aufwachsen. Was würde diesen Kindern am meisten helfen, aus diesen Situationen rauszukommen und auch diesen Mut zu bekommen, den sie ja nicht haben können, weil sie ja gefangen sind letztendlich auch in diesem familiären System?
Also was den Kindern am meisten hilft, ist, dass sie eine Person haben, mit der sie reden können. Und das kann die Oma sein, das kann der Opa sein, das kann die Nachbarin sein, das kann Schulsozialpädagoge sein, eine Lehrerin oder so. Irgendjemand, selbst manchmal die größere Schwester oder der Bruder, der schon aus der Familie ist. Nur eine stabile Person, die eine stabile Beziehung zu den Kindern hält und bei denen sie sich anvertrauen können. Ich hatte heute Morgen auch nochmal den Fall von einer Betroffenen, die das erzählte, dass sie auch schlimme Dinge in der Familie erlebt hatte und ihre Großmutter war einfach da. Und sie ist natürlich mit Verletzungen schon da rausgekommen, aber sie führt ein gutes Leben jetzt für sich.
Gibt's noch was Ihnen wichtig wäre, was Sie noch loswerden wollen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt so viel.
Es gibt so viel, genau.
Das jetzt auf einen Punkt. Also ein Credo vielleicht an die Politik. Ich weiß nicht, wer das alles hört, aber wenn es jemand hört, der Finanzen und Ideen irgendwie in die Politik bringen kann, wir brauchen mehr Fachkräfte für Suchtprävention, wir brauchen mehr für Alkoholprävention, wir brauchen einfach mehr Leute, die hauptamtlich und finanziert Suchtprävention in Sachsen-Anhalt betreiben können. Und wir brauchen ein bisschen eine Offenheit und ein Vertrauen auch, dass die Fachkräfte, die das dann tun, gut, wir sind jetzt nur 11, aber wir kennen uns ja nun alle, wir sind alle hochqualifiziert, permanent in Weiterbildung, dass man da auch vertraut, dass die Prozesse, die wir anstoßen und die Ideen, die wir haben, dass die gut sind und dass die wirklich präventiv auch sind.
Ja, es gibt noch eine andere Botschaft, denke ich mir, die vielleicht auch wichtig ist, ist, dass wir sprachen ja vorhin von den Netzwerken. Also gerade bei diesen Kindern ist es ganz wichtig, dass verschiedene Stellen miteinander gut zusammenarbeiten. Das heißt, es ist einerseits die Jugendhilfe und andererseits auch die Drogenhilfe oder Suchthilfe. Und da ist es tatsächlich oft so, dass da bürokratische Hindernisse sind, Zuständigkeitsrängeleien oder Fragen. Das ist oft gar nicht so negativ, aber jeder arbeitet so vor sich hin. Dann kommt der Datenschutz natürlich dazu. Man darf nicht sagen, du, heute war der Willi sowieso bei mir und kümmere dich doch mal darum und guck doch mal, sondern man muss das alles irgendwie dann anonymisiert machen, das ist schwierig. Also es wäre super, wenn man da irgendwie ein Verfahren finden könnte, dass diese Stellen miteinander gut arbeiten können.
Angelika Frenzel und Claudia Hammer hier im Gespräch über Suchtprävention in Sachsen-Anhalt.